Ich möchte euch zum Anfang etwas vorlesen aus einem Buch von Kenneth E. Hagin, das ich gerade am Übersetzen bin. Das Thema Heilung ist eines der Themen, die mir seit langem am Herzen liegen. Heilung ist so etwas wie die Essensglocke. Damit kannst du die Kinder zum Essen rufen. Weißt du, manchmal sind die Kinder verstreut, manchmal spielen sie um das Haus herum, sind im Wald oder im Gebüsch oder verstecken sich irgendwo. Und wenn du dann willst als Mutter, dass sie endlich zum Essen kommen, damit das Essen nicht kalt wird und der Vater sich beschwert, brauchst du manchmal so etwas wie eine Essensglocke, einen Gong, an den du dran schlagen kannst, damit die Kinder wissen, hallo, es gibt was zu essen. Dieses Thema ist mir sehr wichtig und ich glaube, es ist auch dem Herrn Jesus Christus sehr wichtig. Und Kenneth Hagin ist eines meiner großen Vorbilder, auch gerade was dieses Thema Heilung anbelangt. Deswegen haben wir uns entschlossen, ein Buch zu übersetzen und herauszubringen über das Thema Heilung von Kenneth Hagin. Das Buch heißt Health Food auf Englisch, einen deutschen Titel haben wir noch nicht, und ist so eine Entsprechung zum Faith Food. Wer kennt das Faith Food? Die meisten von euch. Ein Andachtsbuch mit Andachten für jeden Tag im Jahr. 365 Tage im Jahr. Health Food ist die Entsprechung dazu zum Thema Heilung. Schwergewicht, Thema Heilung. Dieses Buch wird herausgebracht von der Zoe in Zürich, von der Zoe Basel, von der Bibelschule, von uns, von weiteren Gemeinden hier, die mit uns zusammenarbeiten und ich bin dabei, es zu übersetzen. Und ich möchte euch den 30. Januar vorlesen. Die Schriftstelle dazu ist, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch wirkt. Gott wirkt von innen nach außen. Heilung beginnt in deinem Geist. Auch physische Heilung für deinen Körper beginnt in deinem Geist. Gott fängt nicht außen an und arbeitet sich dann nach innen. Nein, er fängt innen an und arbeitet sich dann nach außen vor. Achte also nicht auf äußere Dinge, wenn es um körperliche Heilung geht. Schau nach innen, denn dort wird er mit seinem Werk beginnen. Und wenn du nach innen schaust, wenn du dich dem hingibst, was da in dir am Wirken ist und den äußeren Symptomen dabei keine allzu große Beachtung schenkst, dann wirst du schließlich sehen, dass diese Symptome mehr und mehr verschwinden werden. Damals, als der Tod mir so nahe war, dass ich seinen Atem in meinem Gesicht spüren konnte, fing ich an, in meinem Geist zu lachen. Es sprudelte nach oben und schließlich fing es an, sich durch meinen Mund zu artikulieren. Ich lachte und das im Angesicht des Todes. Der Teufel sagte, worüber lachst du denn? Ich sagte, ich lache über dich, denn du solltest wissen, dass du weichen musst. Ich werde jetzt nicht sterben. Gott ist noch nicht zu Ende mit mir. Ich möchte, dass du das zur Kenntnis nimmst. Und der Teufel ging. Der Herr fängt mit seinem Werk immer innen an. Du kannst innerlich von Dingen überzeugt sein, die du außen nicht siehst. Du kannst in deinem Geist Dinge wissen, die dein Verstand nicht begreifen kann. Aber weil du sie in deinem Geist weißt und glaubst, fängst du an, sie auszusprechen. Und weil du sie aussprichst, werden sie ganz gewiss auch zustande kommen. Preis dem Herrn. Wir möchten heute Morgen über die Heilungssalbung reden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Heilung von Gott zu bekommen. Der Herr behandelt nicht alles, wie Katharina schon sagte, der Herr wirkt nicht immer gleich. Er ist immer der Gleiche, aber er wirkt nicht immer gleich. Gott hat nicht nur einen Weg, auf dem er dir Heilung zukommen lassen kann. Du siehst schon im Alten Testament, dass es verschiedene Möglichkeiten gab, von Gott geheilt zu werden. Gott war schon im Alten Bund, im Alten Testament, der Arzt Israels. Wenn du überlegst, einmal als sie durch die Wüste zogen und von Schlangen gebissen worden waren, da sollte Mose eine bronzene Schlange aufrichten an einem hohen Stab und jeder, der diese Schlange anschaute, wurde sofort geheilt von seinem Schlangenbiss. Was ist das für eine seltsame Heilungsmethode? Für unsere menschlichen Begriffe gesprochen. Dann konnte es sein, dass sich ein Prophet auf dich raufgelegt hat, wenn du gestorben warst und du bist von den Toten auferstanden, wie es einmal im Dienst von Elisa der Fall war. Es gibt verschiedene Arten von Heilung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, von Gott Heilung zu bekommen. Du kannst auch durch das Wort Gottes geheilt werden. Im Psalm 107, Vers 20 heißt es, er sandte sein Wort und heilte sie, er rettete sie aus ihren Gruben. Die Heilungssalbung ist eine Möglichkeit, von Gott Heilung zu empfangen. Nun, was ist die Heilungssalbung? Wahrscheinlich, vielleicht hörst du diesen Begriff heute zum ersten Mal. Heilungssalbung. Du kennst sicherlich das Wort Salbung. Du kennst diesen Begriff Salbung. Aber vielleicht weißt du auch nicht so ganz genau, was es eigentlich bedeutet oder was das genau soll. Damit wir verstehen, was die Heilungssalbung ist, müssen wir erst einmal grundlegend anschauen, kurz, was Salbung bedeutet, wozu die Salbung da war. In Jesaja 10, Vers 27 finden wir eine wichtige Aussage über die Salbung. Hier heißt es in der Elberfelder Übersetzung, an jenem Tag wird es geschehen, da weicht seine Last von deiner Schulter und sein Joch wird von deinem Hals weggerissen und vernichtet wird das Joch vor dem Fett. Vernichtet wird das Joch vor dem Fett. Nun, du sagst, hier ist ja gar nicht von Salbung die Rede, hier ist von Fett die Rede. Aber wofür steht Fett? Was ist mit Fett gemeint? Meinst du, das Joch wird weichen, nur weil du fett geworden bist? Nein, wohl kaum. Wenn wir die englische King James Version lesen, diesen Vers, wie es dort heißt, dann sehen wir, was das mit der Salbung zu tun hat. Hier heißt es nämlich, and it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder and his yoke from off thy neck and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Also könnten wir diesen Vers auf Deutsch auch übersetzen und vernichtet wird das Joch aufgrund der Salbung. Die Salbung ist da, um das Joch zu zerstören, um das Joch zu vernichten. Das Wort, das hier von der Elberfelder mit Fett übersetzt wird und von der King James Version mit Anointing, ist das hebräische Wort Shemen. Und Shemen, wenn du schaust, wo dieses Wort zum ersten Mal vorkommt im Alten Testament, dann findest du 1. Mose 28, Vers 18. 1. Mose 28, Vers 18, und hier heißt es, und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Nun, was war hier geschehen? Was ist das für eine komische Praxis? Jakob hatte sich schlafen gelegt und hatte einen Stein an sein Kopfende gelegt. Vielleicht hat er diesen Stein als Kissen gebraucht, ich weiß nicht genau. Und in dieser Nacht ist der Herr ihm erschienen und er hat die sogenannte Jakobsleiter gesehen. Engel auf- und niedersteigen an dieser Leiter. Und der Herr ist ihm erschienen und hat die Verheißungen an ihn und seine Nachkommen bestätigt, die er schon Abraham gegeben hatte. Und deswegen sagte Jakob, dieser Ort muss heilig sein. Und als Zeichen dafür stellte er diesen Stein hin und salbte ihn mit Öl. Mit anderen Worten, er richtete eigentlich einen Altar auf. Er sagte, dieser Ort ist etwas ganz Besonderes. Hier ist mir der Herr erschienen. Und er salbte diesen Stein mit Öl. Du siehst also, dass das Wort Shemen, das mit Fett übersetzt wurde in der Elberfelder in Jesaja 10, 27, durchaus die Salbung meint. Die Salbung tritt in verschiedenen Bildern auf im Alten Testament. Öl in jeder Form, der Olivenbaum, Oliven an und für sich sind ein Zeichen für die Salbung. Wie sollen Kranke mit Öl salben? Jakobus 5, 14 und 15, ein Bild für die Salbung. Nicht das Öl ist es, das dich heilt. Wir haben hier keine alternativen Heilmethoden in diesem Sinn. Die Kraft ist nicht in diesem Öl, sondern dieses Öl ist nur ein Bild für die Salbung des Heiligen Geistes. Was tut die Salbung? Die Salbung zerstört das Joch. Sie vernichtet das Joch. Sie nimmt die Last von deiner Schulter. Was ist deine Last? Was ist ein Joch? Krankheit, Gebrechen, Schmerzen. Alle möglichen Arten von Dingen, die nicht in Ordnung sind in deinem Körper, können eine Last werden, können zu einem Joch werden. Und die Salbung ist dazu da, um dieses Joch und um diese Last zu zerstören. Wir sind rechtmäßig befreit worden vom Joch des Feindes. Wir sind versetzt worden vom Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe, Kolosser 1, 13 und 14. Und dennoch versucht der Feind unrechtmäßig, uns an der Kandare zu halten, indem er uns ein Joch von Krankheit und Gebrechen auflegen will. Und ein Joch ist auch ein Sinnbild für Besitzanspruch. Wenn ich zwei Ochsen habe und ich lege ihnen ein Joch auf, dann bedeutet das auch, dass diese Ochsen mir gehören und ich sage, wo sie hingehen und was sie tun und welches Pferd sie pflügen und welches nicht. Wenn der Feind, wenn es ihm gelingt, uns ein Joch von Krankheit und Gebrechen aufzulegen, dann hat er einen gewissen Besitzanspruch auf uns, der ihm eigentlich nicht zusteht. Aber dennoch, solange Krankheit und Gebrechen da sind und sie sind ein Joch, kann der Feind uns auch ein Stück weit lenken. Mit dem Joch lenkst du die Tiere, hast du die Ochsen gelenkt, hast ihnen gesagt, wo sie pflügen sollen. Möchtest du, dass der Feind dir sagt, wo du zu pflügen hast? Möchtest du, dass der Feind dir zu sagen hat, wo du deine Zeit verbringen sollst, im Bett oder bei den Ärzten? Möchtest du, dass der Feind dir sagt, für was du dein Geld auszugeben hast? Und versteht mich bitte nicht falsch, ich möchte keine Verdammnis über irgendjemanden bringen. Ich möchte sagen, du hast ein Recht, frei zu sein. Du hast ein Recht, geheilt zu werden. Du hast ein Recht, dass das Joch von deiner Schulter weicht infolge der Salbung. Lass es nicht länger zu, dass er dich bedrückt und bedrängt. Nun, alles, was wir eigentlich über die Salbung lernen im Alten Testament, ist ein Vorbild, ein Sinnbild auf das hin, was Jesus kommen würde, um es zu erfüllen im Neuen Testament. In 1. Johannes 3, Vers 8 lesen wir, dass Christus, der Sohn Gottes, gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. 1. Johannes 3, Vers 8. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Was sind die Werke des Teufels? Krankheit, Gebrechen, Schmerzen sind Werke des Teufels. Sonst hätte Jesus keine Kranken geheilt in seinem irdischen Dienst. Hast du dir das schon mal überlegt? Es ist ganz einfach. Manche Leute sind sich nicht sicher, ob Gott manchmal Krankheit gebraucht, um sie zu erziehen oder was auch immer. Wenn dem so wäre, dann hätte Jesus in seinem irdischen Dienst gegen den Willen des Vaters gehandelt. Jesus hat Krankheit und Gebrechen kategorisch geheilt. Kategorisch, ohne lange nachzufragen, ohne erstmal eine Viertelstunde im Geist zu beten und zu überlegen, könnte dieses Gebrechen, das diese Person hier hat, womöglich eine Strafe von Gott sein? Dann darf ich die Person nämlich nicht heilen. Ich möchte ja den Willen des Vaters tun. Jesus hat jeden geheilt, der zu ihm kam. Amen. Und wie wir gleich noch sehen werden, hat er sogar Leute geheilt oder sind sogar Leute geheilt worden durch seine Salbung, durch seinen Dienst, von denen er gar nicht wusste. Der Sohn Gottes, Christus, ist die Salbung in Person. Die Salbung ist nicht ein abstraktes Ding. Die Salbung ist nicht ein Fläschchen Öl. Christus, der Gesalbte, der Messias, ist die Salbung in Person. Er vereint sämtliche Aspekte der Salbung in sich. Die Salbung ist also aufgetreten, die Salbung ist offenbart worden, um die Werke des Teufels zu zerstören. Die Salbung zerstört jedes Joch des Feindes. Es gibt kein Joch, das zu hart, zu schwer, zu lange auf deinen Schultern gelegen hätte, als dass die Salbung es nicht zerstören und vernichten könnte. Das Wort hier für vernichten ist ein interessantes Wort. Es ist das griechische Verb luo. Luo und bedeutet eigentlich lösen, losbinden, auflösen. Oder auch in seine Bestandteile zerlegen. Ein Joch wird einem Tier auf die Schultern gebunden. Ein Joch wird festgebunden. Du sollst vom Joch gelöst werden. Man könnte diesen Vers 1. Johannes 3, Vers 8 auch folgendermaßen übersetzen. Dazu ist der Sohn Gottes offenbart worden, nämlich um die Werke des Teufels aufzulösen und für unrechtmäßig zu erklären, jeden loszubinden, der durch sie gebunden war. Manchmal müssen wir uns diese Dinge ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Die Salbung ist da heute Morgen. Womit war Jesus gesalbt? Was war das für eine Salbung, die er hatte bzw. repräsentiert hat? In Apostelgeschichte 10, Vers 38 lesen wir einen Schlüsselvers im Zusammenhang mit Heilung, aber auch im Zusammenhang mit dem Dienst Jesu überhaupt. Wenn du wissen willst, was waren die Hauptpfeiler des Dienstes Jesu, dann lies Apostelgeschichte 10, Vers 38. Und wenn du nicht glaubst, dass das die Zusammenfassung des Dienstes Jesu ist, dann lies auch noch die Verse davor. Petrus, ein enger Begleiter Jesu, ein naher Vertrauter von ihm und ein Begleiter seines Dienstes, predigt hier im Haus von Cornelius, einem römischen Hauptmann, keinem Juden, einem römischen Hauptmann, der ein gottesfürchtiger Mann war. Ein sogenannter God-Fearer, ein Gottesfürchtiger, der sich nahe an den Juden und ihren Gesetzen orientiert hat, aber nicht konvertiert ist zum Judentum. Und er erklärt ihm diesen Dienst Jesu mit folgenden Worten: Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Womit war Jesus gesalbt? Mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. Mit beiden Elementen war er gesalbt. Weißt du, du kannst gesalbt sein mit dem Heiligen Geist und trotzdem keine Kraft haben. Jesus ist mit dem Heiligen Geist getauft worden, nachdem er von Johannes im Jordan getauft worden war. Der Geist war auf ihn gekommen, aber erst nach der Versuchung, nach den 40 Tagen in der Wüste, heißt es, dass er voll des Geistes und der Kraft zurückkam. Erst dann hat sein Dienst angefangen. Erst dann hat er die ersten Wunder getan. Wir müssen gesalbt sein mit dem Heiligen Geist und mit Kraft. Diese Salbung befähigte ihn wozu? Sie befähigte ihn dazu, herumzugehen, das können wir auch ohne Salbung, wohlzutun, das können wir nicht ohne Salbung, und alle zu heilen, die vom Teufel überwältigt waren. Das können wir sicher nicht ohne die Salbung. Das können wir sicher nicht ohne die Kraft und den Heiligen Geist. Die Salbung befähigte ihn dazu, das zu tun, was er tat. Jesus wäre der Sohn Gottes gewesen, auch wenn der Heilige Geist nicht in diesem Sinn auf ihn gekommen wäre. Der Heilige Geist, die Salbung und die Kraft hatten ihn befähigt, das zu tun, was er tat. Und er heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Hier haben wir eigentlich bereits eine Beschreibung der Heilungssalbung. Ja, Heilungssalbung ist ein Begriff, zusammengesetzt aus Heilung und Salbung. Die Salbung an sich hat schon eine heilende Wirkung. Es ist, gehört zum Wesen der Salbung an und für sich, dass sie Joche zerstört, Lasten entfernt. Wenn wir darum von der Heilungssalbung reden, dann bewegen wir uns absolut auf biblischem Boden. Ich erkläre euch diese Dinge, damit nicht irgendwann jemand kommt und sagt, ja, aber Heilungssalbung, dieses Wort habe ich noch nie gelesen in meiner Bibel. Heilungssalbung ist ein Begriff, der beschreibt, was die Salbung tut, was die Salbung für Aspekte hat. Die Salbung hat verschiedene Aspekte. Es gibt auch eine Lehrsalbung. Die Salbung ist auch da, um uns zu lehren. Die Salbung kommt auf jemanden, um zu predigen. Die Salbung kann auf jemanden kommen, um zu weissagen. Das sind alles Dinge, die du nicht aus eigener Kraft tun kannst. Genauso wenig, wie du jemanden heilen kannst. Wir sind keine Heiler, sondern wir heilen im Namen Jesu und in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Salbung, um irgendetwas tun zu können. Nun, lass uns ein bisschen genauer anschauen, wie diese Heilungssalbung funktioniert und wie sie wirkt. Es ist eine Sache, von der Existenz von etwas zu wissen, aber es ist etwas ganz anderes zu wissen, wie etwas funktioniert. Wie viele von euch gehen mit mir einig, dass hier Elektrizität im Raum ist? Hier im Raum ist Elektrizität. die schwebt hier sozusagen frei herum. Ich erlebe es ab und zu, dass ich hier durch den Raum gehe, irgendein Gerät anfasse und im selben Moment kriege ich einen kleinen Schlag. Manchmal passiert es mir sogar, wenn ich Personen berühre, dass sie einen kleinen Schlag kriegen und ich, wenn ich sie berühre. Nachdem ich hier rumgelaufen bin, dieser Teppich hier lädt sich statisch auf und lädt mich auf. Diese Ladung entlädt sich, sobald ich etwas berühre. Ich möchte es probieren. Ich weiß nicht, ob es funktioniert jetzt in diesem Moment. Mit Paul hat es funktioniert am Donnerstag im Gebet, du erinnerst dich. Marco Roy. Ein ganz kleines bisschen, ein ganz kleines bisschen. Aber wahrscheinlich entlade ich mich auch über das Reden, oder? Wenn wir aber keine Ahnung haben, wie wir diese Elektrizität nutzbar machen können, dann nützt sie uns rein gar nichts. Ein kleines Experiment. Ich habe hier eine Lampe. Eine kleine Schreibtischlampe ist das. Glaubt ihr, dass die funktioniert? Ich glaube es auch. Amen. Glaubt ihr, dass hier Strom im Raum ist?
Ja.
Glaube ich auch. Amen. Also, wollen wir mal sehen, ob die Lampe geht. Nein, sie geht nicht. Was ist los mit dem Ding? Vielleicht muss ich da eine neue Röhre reinmachen. Oder muss ich mit dem Stecker irgendwas machen? Was muss ich damit tun? Ich muss ihn einstecken. Wo muss ich ihn einstecken? An einen Ort, wo ich weiß, dass diese Elektrizität kanalisiert wurde. Zum Beispiel hier. Und jetzt wird die Lampe funktionieren. Einfach um euch das zu illustrieren. Ich muss wissen, wie Elektrizität funktioniert, wie man damit umgeht, sonst kann Elektrizität sehr schädlich werden. Nun, die Heilungssalbung kann dir nicht schädlich werden in diesem Sinn, aber du musst wissen, wie sie funktioniert. Du musst wissen, wie man damit umgeht. Du musst wissen, wie du sie dir nutzbar machen kannst. Sonst ist sie zwar da, aber du hast keinen Nutzen davon. Ich glaube, es gab viele Leute, die um Jesus herum waren, die nicht geheilt wurden. In Markus 5 lesen wir ab Vers 25 die bekannte Geschichte von der blutflüssigen Frau. Diese Geschichte vereint so viele Glaubensprinzipien und Heilungsprinzipien in sich, dass ich sie als beispielhaft, als exemplarisch bezeichnen würde. Hier kannst du sehr vieles lernen. Und es gibt bestimmte Aspekte dieser Wahrheiten, die nur in dieser Geschichte zu finden sind. Das ist ganz interessant. Diese Frau mit dem Blutfluss hat etwas Außerordentliches, etwas Außergewöhnliches getan. Sie ist die einzige Person im Neuen Testament, die Jesus nicht direkt gegenüberstand, als sie etwas von ihm wollte. Sie ist nicht zu Jesus gekommen und hat gesagt, Herr, ich habe seit 12 Jahren Blutfluss, ich verzweifle langsam, die Ärzte haben alles Mögliche probiert, es hat gar nichts geholfen, es ist vielmehr schlimmer geworden, ich habe mein ganzes Geld aufgebraucht, Herr, ich bin am Ende, kannst du mir helfen? Jede andere Heilung, die du findest im Neuen Testament, ist eine Heilung von Mann zu Mann. Wo jemand zu Jesus kommt oder Jesus zu jemandem kommt, ihn berührt, ein Gespräch findet statt im Vorfeld oder was auch immer. Diese Frau kommt heimlich. Sie kommt nicht offen, sie kommt im Verborgenen. Sie schleicht sich an, sie zwängt sich durch die Menge. Sie kommt in einer großen Volksmenge, Menschenmenge und berührt den Saum seines Gewandes. Jesus weiß nichts davon. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus nicht ein Wort der Erkenntnis hatte im Vorfeld und schon wusste, es wird eine Frau kommen, die wird mein Gewand berühren, dann wird Heilungskraft von mir ausgehen und sie wird geheilt werden. Nein. Jesus war nicht allwissend, als er hier auf der Erde war. Sonst hätte er Judas wohl kaum als Schatzmeister eingesetzt. Er wusste es von einem bestimmten Augenblick an, wie wir lesen in den Evangelien. Aber er wusste es nicht von Anfang an. Jesus ist Mensch geworden. Er war menschlichen Begrenzungen unterworfen, als er hier auf der Erde war. Genauso wie wir. Er ist in allem gleich geworden wie wir. Nachdem die Frau das Gewand Jesu berührt hatte, spürte sie, dass sie geheilt worden war. Und Jesus spürte in dem Moment, dass Kraft von ihm ausgegangen war. Lass uns mal die ganzen Verse lesen hier, Markus 5, Ab Vers 25. Und es war eine Frau, die hatte 12 Jahre den Blutfluss und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten herzu und rührte sein Kleid an. Denn sie sprach, wenn ich nur seine Kleider anrühre, so ist mir geholfen. Und alsbald vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der an sich selbst bemerkt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich alsbald unter dem Volk um und sprach, wer hat meine Kleider angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie das Volk dich drängt und sprichst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, kam und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Gehe hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Wir könnten sagen, diese Frau ist heimlich gekommen und hat sich an der Heilungssalbung bedient. Jesus wusste erst in dem Moment, dass etwas passiert war, als es schon passiert war. Diese Frau hat Jesus gar keine Chance gegeben, zu sagen, nein, heute heilen wir keine blutflüssige Frau. Und außerdem, was hast du überhaupt da zu suchen? Du darfst gar nicht unter Menschen, du bist unrein. Diese Frau hat eigentlich gar keine andere Chance, als auf diese Art und Weise zu kommen. Siehst du, wie die Heilungssalbung quasi unabhängig von Jesus funktioniert hat? Jesus hatte keine Gelegenheit, dem zu weigern, dem zu wehren, was da vor sich ging. Es geschah durch den Glauben der Frau. Frau, dein Glaube hat dich geheilt, sagte Jesus. Nun, es war aber auch nicht ihr Glaube allein. Die Frau hätte lange glauben können, wenn da keine Kraft gewesen wäre. Ich kann lange sagen, ich möchte den Saum von jemandem berühren. Wenn er keine Kraft hat, dann wird mir das gar nichts helfen. Du kannst nicht das Gewand... Kannst nicht sagen, okay, dieses Prinzip merke ich mir, das wende ich jetzt auch an. Gehst irgendwo hin und berührst das Gewand einer Person. Selbst wenn du es sagst, selbst wenn du es bekennst, selbst wenn du es aussprichst, bis du blau anläufst im Gesicht, du wirst nicht geheilt werden. Da muss Kraft sein, da muss Salbung vorhanden sein. Und diese Heilungssalbung war da auf Jesus. Und sie hat sich durch ihn manifestiert. Nun, war diese Kraft erst da, als die Frau kam? Nein, sie war schon vorher da. Jesus war umgeben von einer Menge von Menschen. Sie drückte ihn, sie presste ihn regelrecht. Aber keiner wurde geheilt, außer diese Frau. Was ist der Unterschied? Die Frau hat sozusagen den Schalter des Glaubens eingeschaltet. Wenn ich diese Lampe ans Netz anschließe, dann stimmt eigentlich alles. Warum brennt die Lampe nicht? Warum passiert hier nichts? Ich muss Glauben haben an das, was hier passiert. Ich muss Glauben haben, dass hier Strom in der Steckdose ist. Ich muss glauben lassen, dass diese Röhre funktioniert. Ich muss glauben, dass diese Lampe leuchten kann. Und wenn ich das glaube, werde ich auch den nächsten Schritt tun. Ich werde nämlich den Schalter kippen. Diese Frau war davon überzeugt, dass Jesus gesalbt war. Diese Frau war davon überzeugt, dass Jesus die Kraft hatte, sie zu heilen. Wenn sie diesen Glauben nicht gehabt hätte, wäre sie nicht gekommen, hätte sie nicht diese Mühe auf sich genommen, hätte sie nicht dieses Wagnis unternommen, sich durch eine aufgebrachte Menge von Juden zu zwängen, die sie jederzeit hätten steinigen können für das, was sie getan hatte. Wenn sie nicht geglaubt hätte, hätte sie das nicht getan. Sie glaubte, dass Kraft da war. Sie glaubte, dass die Salbung ihr helfen konnte. Glaubst du, dass die Salbung dir helfen kann? Glaubst du, dass Salbung da ist heute Morgen? Glaubst du, dass meine Hand gesalbt ist? Woher nehme ich diese Gewissheit? Ich meine, wisst ihr, wir müssen diese Prinzipien genau überlegen. Wir können nicht sagen, ja, die Salbung ist irgendwie da, die Salbung ist hier im Raum, Gott ist gegenwärtig. Gott wirkt durch Menschen. Jesus hat gesagt in Markus 16, Kranken werden sie, nämlich die Gläubigen, Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Da muss ein Kanal sein, durch den diese Kraft fließen kann. Die Salbung schwirrt nicht einfach herum. Und selbst wenn es so wäre, du könntest sie nicht nutzbar machen, genauso wenig wie du die Elektrizität dir nutzbar machen kannst. Die Elektrizität, die hier im Raum ist, kann ich nicht nutzen, um diese Lampe zum Leuchten zu bringen. Die Elektrizität, die sich entlädt, wenn ich eine Weile hier rumlaufe und jemanden berühre, kann ich nicht nutzen. Ich muss die Elektrizität nutzen, die kanalisiert worden ist. Ich kann Salbung nur dann nutzen, wenn sie sich manifestiert durch jemanden. Ich kann nur dann geheilt werden, wenn ein Gesalbter im Haus ist. Und damals war Jesus der einzige in dieser Art und Weise Gesalbte. Heute gibt es viele in dieser Weise Gesalbte. Die Heilungssalbung ist da. Aber tust du die nötigen Schritte? Bist du bereit zu glauben an diese Prinzipien, an diese Gesetzmäßigkeiten, die die Salbung zum Fließen bringen? Was meinst du, warum Jesus gesagt hat, Kranken werden sie die Hände auflegen? Was passiert in dem Moment, wo ich Barbara die Hand auflege und für sie bete? Was passiert? Der Stromkreis wird geschlossen. Der Stromkreis muss geschlossen werden, damit diese Lampe brennt. Wenn der Stromkreis nicht geschlossen wird, wird die Lampe nicht brennen. Wenn kein Kontakt entsteht, kann die Salbung nicht fließen. Und versteht mich richtig, ich rede heute Morgen über die Heilungssalbung. Ich rede nicht davon, dass Gott nur durch das Auflegen von Händen heilt. Aber die Heilungssalbung muss übertragen werden. Jemand hat einmal gesagt, ich glaube es war John G. Lake, der sich sehr gut auskannte mit diesen Dingen, er hat gesagt, Elektrizität ist die Kraft Gottes für den natürlichen Raum, für den natürlichen Bereich. Und wir alle sind froh um Elektrizität. Weißt du, ich glaube, ich könnte nicht mehr leben ohne Strom. Ich sage es euch ganz offen, ich wäre verloren ohne meinen Laptop. Der läuft zwar eine Weile ohne Strom, aber dann musst du ihn wieder aufladen. Ich wäre verloren ohne all diese Segnungen der modernen Welt. Also ihr versteht mich schon richtig, ich wäre nicht verloren im geistlichen Sinn, aber vieles würde mir fehlen. Ich bin gesegnet durch diese Kraft Gottes im natürlichen Raum. Preis dem Herrn für Elektrizität. Halleluja. Hast du dem Herrn schon mal Danke gesagt für Elektrizität? Ha? Noch nie, Dodo. Okay, dann fang an. Vielleicht ist es gerade gut, dass wir diese Zusammenhänge verstehen, damit wir die Salbung besser verstehen. Und dieselbe Person, John G. Lake, hat gesagt, die Salbung ist Gottes Kraft für den geistlichen Bereich. Wir müssen ihre Gesetzmäßigkeiten studieren und verstehen, damit wir uns die Salbung nutzbar machen können. Genauso, du kannst auch nicht sagen, weißt du, einer der größten Fehler, den viele Leute machen, ist der, dass sie sagen, ja, es ist ja keine Kraft da. Es ist ja keine Salbung da, ich kann nicht geheilt werden. Bitte schieb's nie auf den Sender. Schieb's nie auf die Kraft. Die Kraft ist immer da. Wenn du einen Schuldigen suchst, dann such ihn bei dir. Wenn jemand schuld ist daran, dass nichts passiert, dann bist es immer du. Ein anderes Beispiel, das wir wählen könnten, ist das von Radiowellen. Hörst du gerade DRS3? Nein. Hörst du Südwestfunk? Hörst du Bayern 3? Hörst du DRS1? Jetzt gerade hier, hörst du was? Nein, aber diese Radiowellen, die sausen hier durch den Raum. Ich müsste nur ein Empfangsgerät einschalten und sofort würden wir diese Sender hören. Die Radiowellen sind da. Die Salbung ist da. Du kannst nicht sagen, die Salbung ist nicht da, deswegen empfange ich nichts. Du musst deinen Empfänger einschalten. Du musst wissen, wie dieser Empfänger funktioniert, damit du die Radiowellen bzw. die Salbung empfangen kannst. Jesus spielt hier wie eine Nebenrolle, aber interessant ist, nachdem es passiert ist, weiß er es sofort. Jesus spürte, wie Kraft von ihm ausgegangen war. Und er spürte sogar, witzigerweise, worüber diese Kraft gelaufen war. Er wusste, die Frau hatte sein Gewand berührt. Obwohl er gedrängt wurde von allen möglichen Menschen, wusste Jesus, dass die Kraft über sein Gewand weggegangen war. Ist das nicht phänomenal? Also, Jesus hatte ein so geistliches Empfinden, das bis in seine Kleidung hineinging. Ich meine, ich fühle mich auch verbunden mit meinem Anzug heute Morgen. Gott sei Dank, ja. Aber eine so intensive Beziehung habe ich nicht zu meinem Anzug. Jesus war sich sehr bewusst, was passierte. Diese Kraft entwich völlig unabhängig von einer Entscheidung von Jesus. Jesus war bereit zu heilen, grundsätzlich. Er wäre bereit gewesen, jeden anderen zu heilen, der ihn da drückte und drängte. Aber nur diese blutflüssige Frau kam im Glauben und mit der nötigen Entschlossenheit. Wisst ihr, viele kamen und haben gesagt, Rabbi, wir möchten dich auch mal berühren, wir möchten dich auch mal anlangen. Jesus, komm mal zu uns heim essen. Du bist ja schon bei anderen gewesen, jetzt komm auch mal zu uns und so. Komm, Jesus, ich möchte auch mal anlangen. Hä? Ja. Aber nur diese Frau kam im Glauben und wollte eine bestimmte Sache. Sie sagte, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich gewiss geheilt werden. Jesus attestiert ihr Glauben. Nun, worin bestand dieser Glaube der Frau? Das Erste, was gegeben war, ist, sie hatte von dem gehört, was um Jesus herum passiert war. Sie hatte von Jesus gehört, beziehungsweise, wie es im Griechischen eigentlich heißt, sie hatte um Jesus herum gehört. Interessant. Eigentlich steht dort, sie hatte um Jesus herum gehört. Sie hatte nicht von der Person Jesu gehört, sondern von dem, was um ihn herum geschehen war. Von den Werken, die er tat, von den Wundern, die geschehen waren in seinem Dienst. Davon hatte sie gehört. Wisst ihr, ich denke, dass sie nach 12 Jahren Krankheit, chronisch, kein Arzt hatte ihr helfen können, nicht mehr so beeindruckt war von großen Namen. Versteht ihr, was ich meine? Manche Ärzte haben einen großen Namen. Aber wenn du sie alle probiert hast und es hat doch nichts gebracht, dann pfeifst du auf große Namen. Der Name Jesus wird nicht so viel in ihr bewirkt haben, aber das, was um Jesus herum geschehen war, das hatte ihr Eindruck gemacht. Das hatte ihren Glauben geweckt. Das hatte die Hoffnung in ihr geweckt, es könnte doch noch funktionieren bei mir. Es könnte doch wieder besser werden mit mir. Sie glaubte, dass die Kraft zu heilen bei Jesus zu finden war. Sie war so überzeugt davon, dass sie sicher war, es reicht aus, wenn ich nur sein Gewand berühre. Dieser Glaube ist erstaunlich. Genauso erstaunlich, wie es ist, dass Jesus wahrnahm, dass Kraft über sein Gewand entwich. Genauso erstaunlich ist das, was die Frau sagt. Sie ist überzeugt, es reicht, wenn ich den Saum seines Gewandes berühre. Ich muss weder seine Zehe noch seinen Unterschenkel noch sonst irgendetwas direkt berühren. Das Gewand reicht. Ist erstaunlich, was diese Frau für ein Wissen hatte über die Salbung. Wahrscheinlich hatte sie es intuitiv. Wenn wir solche Geschichten hören, dann denken wir oft, ja, sowas kann nur bei Jesus funktionieren. Aber sowas funktionierte bei Jesus nicht, weil er Jesus war, sondern weil er gesalbt war. Und weil die Salbung jederzeit bereit war, sich zu entladen. Weißt du, wenn ich lange genug hier rumlaufe und dann jemanden berühre, ich kann es nicht verhindern, dass sich dieser Strom entlädt. Weil du würdest, wenn du es könntest, du würdest sagen, nein, bitte nicht schon wieder, ja. Ich laufe hier ab und zu unter der Woche regelmäßig hin und her zwischen meinem Büro und dem Kassettengerät oder so. Und ich weiß genau, jedes Mal, wenn ich da wieder ranfasse, putzt es mir wieder eins. Ja? Wenn ich könnte, würde ich sagen, diesmal bitte nicht. Und genauso war es bei Jesus. Er war so voll mit dieser Kraft, er war so gesalbt, er konnte es nicht verhindern, dass die Salbung von ihm ausging, als die Frau kam und ihn berührte. Habe ich euer theologisches Denken ein bisschen gestreckt heute Morgen? Amen. Und das bedeutet nicht, dass wir Jesus nicht brauchen. Das bedeutet nur, dass Gott uns Heilungssalbung zur Verfügung gestellt hat. Bedingungslos. Wir müssen wissen, wie sie funktioniert. Wir müssen wissen, wo wir sie uns holen können. Wir müssen wissen, in welchen Fluss wir hineinkommen müssen. Aber dann funktioniert es. Weißt du, jeder Ungläubige kann heute Morgen hier geheilt werden. Heilung hat nicht so sehr etwas damit zu tun, ob du schon von neuem geboren mit dem Heiligen Geist erfüllt bist und alles. Jesus hat viele geheilt, die ihm womöglich nachher gar nicht nachgefolgt sind. Jesus hat 10 Aussätzige geheilt. Einer kam zurück und hat ihm gedankt. Was war mit den 9 anderen? Meinst du, die haben ihre Heilung wieder verloren? Stand nichts davon da. Die haben die Kraft genommen und sind weitergegangen. Nun sei nicht so, ja. Wie gesagt, Heilung ist die Essensglocke. Lass dich zum Essen rufen. Nimm auch die anderen guten Sachen, die der Herr für dich bereithält. Nimm das als ein Zeichen, in Anführungsstrichen, dass der Herr gut ist. Nicht nur im Bereich Heilung, sondern in jedem anderen Bereich. Dann das dritte Element ihres Glaubens war, sie sprach das aus, was sie glaubte. Vers 28. Sie sagte, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre. Sie hat das vor sich hergeredet. Sie hat ein inneres und äußeres Selbstgespräch angefangen und hat von dem gesprochen und das bekannt, was sie glaubte. Weißt du, Glaube ist dann echt und ist dann im Begriff, echt zu werden, wenn du von dem redest, was du glaubst. Solange du das, was du glaubst, nur für dich behältst, sagst du mit anderen Worten, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ich sage lieber noch nichts. Erst wenn du bereit bist, von dem zu reden, was du glaubst, sodass es andere hören können, bist du überzeugt davon, dass es so ist. Und schlussendlich handelte sie gemäß dem, was sie glaubte. Das ist natürlich letztlich hier der wichtigste Punkt. Sie hat das, was sie gehört hat, das, was sie geglaubt hat, das, was sie gesagt hat, schließlich umgesetzt. Ohne Wenn und Aber. Und an diesen Punkt musst du kommen, wenn du heute Morgen hier bist und du brauchst Heilung, dann musst du diese Schritte gehen. Du musst glauben, dass da Salbung ist. Du musst vielleicht sogar jetzt noch aussprechen, Herr, ich weiß, wenn ich heute Morgen Hände aufgelegt bekomme, werde ich geheilt werden. Heute ist mein Tag. Und dann, wenn wir nachher den Heilungsaufruf machen, dann musst du nach vorne kommen und dir die Hände auflegen lassen. Und bitte, wenn du hier vorne stehst, denk nicht, ja, es ist ja nur der Pastor Manfred. Das ist auch eine Klippe, über die viele strauchen. Kenneth Hagin, unser großes Vorbild, nein, mein großes Vorbild in diesen Dingen, hat im Jahre 1951, 52, ich weiß das Jahr nicht mehr ganz genau, eine Begegnung gehabt mit dem Herrn. Der Herr ist ihm erschienen. Und der Herr hat ihm Folgendes gesagt: Ich werde eine Heilungssalbung auf dein Leben legen. Ich lege meine rechte Hand in deine linke und deine rechte Handfläche. Von heute an hast du die Heilungssalbung. Jedes Mal, wenn du für Kranke betest, dann sag den Leuten, dass ich dir gesagt hätte, dass du in dieser Art und Weise gesalbt bist. Und Kenneth Hagin hat zuerst gedacht, ja, das kann ich ja nicht machen. Ich möchte ja nicht auf mich selber aufmerksam machen. Ich möchte ja nicht von mir selber zeugen. Die Leute sollen zu Jesus kommen. Der Herr hat ihm gesagt, er sollte den Leuten sagen, dass seine Hände gesalbt sind. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Wer ist sie? Die Gläubigen. Und ich hatte zwar keine Erscheinung vom Herrn in dieser Weise, aber ich weiß dennoch, die Heilungssalbung ist da. Heute Morgen. Spielt keine Rolle, wer hier vorne steht. Weißt du, und ich habe mich aufgeladen mit dieser Salbung. Es kann auch sein, dass die Heilungssalbung mit der Zeit weggeht. Nicht, weil du gesündigt hast, sondern weil du nicht mehr geladen bist. Ich habe hier einen Akku drin. Ja? Dieser Akku, das ist auch ein kleines Wunder der Technik, kann Strom speichern. Und nicht nur das, er kann auch Strom wieder aufladen. Er kann wieder aufgeladen werden mit Power, mit Kraft, mit Strom, sodass er mir wieder Strom gibt, damit ich hier laut und deutlich hörbar sprechen kann. Man kann und soll wieder aufgeladen werden mit dieser Salbung. Es kann sein, weißt du, und manchmal es gibt Situationen, wo Kraft weggeht, ohne dass du es merkst. Du weißt gar nicht warum, auf einmal fühlst du dich schwach. und du könntest irgendwem die Hände auflegen, es würde wahrscheinlich nichts passieren, dann musst du dich aufladen in der Gegenwart des Herrn. Dann musst du wieder neu geladen werden mit der Salbung. Und das gilt für jeden anderen Lebensbereich auch. Halleluja. Wir haben eine Kraftquelle zur Verfügung, wo wir uns immer wieder neu aufladen können. Geh nicht durchs Leben und sag, ich habe keine Kraft mehr, ich bin schwach, ich bin entmutigt, ich weiß nicht mehr weiter. Lad dich auf beim Herrn. Die Salbung ist da, um das Joch zu zerstören, um die Lasten zu entfernen in jedem Bereich. Wenn du heute Morgen nach vorne kommst, dann sag nicht, die Salbung wird mich heilen, sondern sag, ich verbinde meinen Glauben mit der Kraft. Ich verbinde meinen Glauben mit der Salbung und dadurch werde ich geheilt. Es ist nicht die Salbung allein. Wisst ihr, wenn es das wäre, ich bin überzeugt, jeder würde geheilt werden. Dann wären aber auch all die Leute geheilt worden, die da auch noch um Jesus herum waren, an jenem Tag mit der blutflüssigen Frau. Warum ist nur sie geheilt worden? Weil nur sie diesen Glauben hatte, weil nur sie in diesem Glauben kam. Und heute Morgen, ich bin überzeugt davon, jeder von euch kann mit diesem Glauben kommen. Es ist eine Kombination aus deinem Glauben und seiner Salbung. Es ist nicht meine Salbung, es ist seine Salbung, die heute Morgen durch mich wirkt, durch meine Hände auflegt.